meiner Seite. Alle Ehre, König Jesus. Wir erheben deinen Namen. Heute geht es darum, dass dieses Bekenntnis zu Jesus Christus kostbar ist und dass es einen Preis auch kostet, dieses Bekenntnis zu sprechen. Aber wir wissen, alles, was wertvoll ist, kostet auch etwas. Das folgende Bild zeigt uns eine junge Frau. Sie heißt Asia Bibi. Ihre Geschichte ging auch durch die Medien. Ich denke, viele von euch haben schon von ihr gehört. Eine pakistanische Christin, eine Mutter. Wegen ihres christlichen Glaubens lebte sie 9 Jahre lang unter einem Dach mit Mördern, Drogenabhängigen, Dieben, Entführern und anderen Kriminellen. In Einzelhaft fristete sie ein Leben entfernt von ihrer geliebten Familie. Und wahrscheinlich gingen ihr sehr oft die Ereignisse aus dem Jahr 2009 durch den Kopf, als sie in ihrem Dorf am Brunnen war und Wasser schöpfte und plötzlich andere Frauen herbeikamen und sie kritisiert haben und angegriffen haben, weil sie als Christin ja den Brunnen verunreinigen würde, den sie auch benutzen wollten. Und sie hat daraufhin noch einmal bekannt, dass sie an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glaubt und dass er wirklich ihr König und ihr Gott ist und hat erklärt, was er alles für sie getan hat. Und dann hat sie den Satz gesagt, der ihr dann ja so praktisch vorgeworfen wurde. Sie hat gefragt, was hat Mohammed für euch getan? Nur diese Frage. Deshalb wurde sie angeklagt und nach dem sogenannten Blasphemiegesetz, das in Pakistan gilt, schließlich zum Tode verurteilt wegen Gotteslästerung. Unglaublich. Und seitdem saß sie mit jahrelanger Ungewissheit im Gefängnis. Es gab zahllose Proteste, intensive Gebete und schließlich hat vor nicht allzu langer Zeit ein Gericht sie von diesem Vorwurf der Blasphemie freigesprochen und die Todesstrafe aufgehoben. Trotzdem ist es ungewiss, ob sie wirklich in Sicherheit ist. Denn es gibt massenhafte Proteste von vielen Islamisten, die weiterhin ihren Tod fordern. Und die Gefahr besteht weiter für sie, für ihre Familie, für ihre Anwälte und letztlich auch für alle Christen in Pakistan. Denn ihr Schicksal ist ja nur eines von vielen. In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums sagt Jesus schon zu seinen damaligen Jüngern, dass diese Erfahrung der Ablehnung auf sie zukommen kann. Und das ist die erste Bibelstelle, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, 1 bis 3. Da heißt es, da sagt Jesus, ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Und so erlebten Christen auch immer wieder, dass sie aus der Gemeinschaft ihres Volkes ausgeschlossen werden in späteren Zeiten. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Zu all dem werden Menschen fähig sein, weil sie meinen Vater und mich nicht kennen. Genau das erlebt jetzt Asia Bibi, das erleben viele andere. Im Neuen Testament wird das Thema Christenverfolgung nicht nur hier im Johannesevangelium, sondern relativ oft angesprochen. Und um euch da noch einmal mit hineinzunehmen, habe ich nur einige wenige Belegstellen jetzt euch mitgebracht, die ich euch einfach nur vorlesen möchte. Die erste aus der Bergpredigt, aus den sogenannten Seligpreisungen, da heißt es Matthäus 5, 10 bis 12, selig heißt ja eigentlich glücklich. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Genau, hat man auch die Propheten. Dann Apostelgeschichte 8, Vers 1. Voraus ging die Steinigung des Stephanus, an der Saulus, also Paulus, beteiligt war, der damals noch Saulus hieß und ein Gegner der Christen war. Und dann heißt es in 8, Vers 1, Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Dann 1. Petrus 4, 12 und 13. Meine lieben Freunde, sagt Petrus, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Und noch zuletzt, Offenbarung 1, Vers 9. Johannes, der Verfasser der Offenbarung, schreibt, ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus, und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. So viel nur einige wenige Belege aus dem Neuen Testament, die uns zeigen, dass das Thema Verfolgung und dass es einen Preis auch kosten kann, den christlichen Glauben zu bekennen, dass das schon wirklich in der Heiligen Schrift verankert ist. Also das Schicksal von Asia Bibi und von zahllosen anderen unserer Schwestern und Brüder in aller Welt, es muss uns aufrütteln. Und es ist wichtig, dass wir es genauso wie wir diese Bibelstellen anschauen, auch darauf schauen, dass das Realität ist. Es soll uns aufrütteln und es muss uns aufrütteln. Das geballte biblische Zeugnis zeigt mir, dass wir offenbar gerade auf einer Insel der Seligen leben hier. In Deutschland, in Europa, wo wir Menschenrechte haben, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Während um uns herum die Welt in Aufruhr ist und wir merken, dass gerade diese Freiheiten auch in allernächster Nähe schon anfangen, in Frage gestellt zu werden. Meinungsfreiheit, ja. Zeitungen werden verboten. Was ich so lange für normal hielt und was wir so lange für normal hielten, ist gar nicht so normal. Also wir können uns die Welt auch ganz anders vorstellen. Deshalb ist es höchste Zeit, aufzuwachen, hinzuschauen, mitzufühlen, Verantwortung zu übernehmen, wo immer möglich einzugreifen und Fürbitte zu leisten. Heute ist ja der Weltgebetstag für verfolgte Christen. Die Bibel führt uns die Macht des Gebets vor Augen. Der Apostel Paulus bittet die Gemeinden immer wieder inständig um ihre Fürbitte. Er fängt meistens damit an, dass er sagt, ja, ich bete dauernd für euch und bitte betet auch für mich. Ich selber habe seit einigen Jahren die Konsequenz daraus gezogen, dass ich in mein Gebetsritual, das ich für mich entwickelt habe, diese Bitte auch und Fürbitte für verfolgte Christen auch fest eingebaut habe. Also immer so irgendwie so, Herr, ich bitte dich für die Schwestern und Brüder, die in der Verfolgung sind und die so drangsaliert werden, bitte rette sie heraus. Führ sie heraus, stelle ihre Füße wieder auf sicheren Grund, heile ihre Wunden, tröste sie, stell sie wieder her. Und ich bitte dich, dass du die Verfolger, die ihnen nachstellen, dass du sie zur Umkehr bringst, wie du das einst beim Apostel Paulus getan hast. Und dem hat sich Jesus ja offenbart. Und bring sie zur Umkehr, dass sie niederfallen und dich anbeten und bekennen, dass du Gott bist. Und ich bete, das mache ich auch immer wieder, nicht jeden Tag, aber für Open Doors. Also du bist ja hier im Vorstand und Open Doors steht ja auch hinter diesem Weltgebetstag. Eine Organisation, die sich wirklich einsetzt für verfolgte Christen weltweit. Und es ist so wichtig, dass es sie gibt. Diese Stimme für diejenigen, die sonst keine Stimme mehr haben, die weggeschlossen sind und sich nicht mehr äußern können. Und doch gibt es eine Stimme, die sagt, ich trete ein für dich. Ich wollte euch das nur so persönlich sagen, dass ich für mich habe das jahrelang auch nicht getan. für verfolgte Christen zu beten oder für die Regierung. Und es steht in der Bibel. Und deshalb mache ich es jetzt seit einigen Jahren und ich finde das eine gute Sache. Ich glaube, Gott möchte uns aufrütteln zum Hinschauen und zum Gebet. Suche den Frieden und jage ihm nach in der Verfolgung. Eigentlich hatte ich den Eindruck, wir müssen unsere Themenreihe über den Frieden unterbrechen, weil das passt überhaupt nicht zusammen. Zumindest habe ich auf der Folie den Läufer entfernt, weil ich gesagt habe, dieser dynamische Läufer, diese Spannung ist einfach zu groß. Aber den Titel haben wir dann doch bewusst gelassen, aber reflektiert. Und bei näherem Hinsehen und Hinhören auf Gottes Wort öffnet sich auch diese Perspektive zum Frieden. Wenn wir weiterschauen, Johannes 16, jetzt am Ende des Kapitels in Vers 33, heißt es: Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Bei Luther heißt es, in der Welt habt ihr Angst. Aber eigentlich heißt es, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, habt ihr Bedrängnis. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Seid kühn, heißt es eigentlich wörtlich, seid kühn. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Friede, von dem Jesus hier spricht, eine übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes ist. Ich kann ihn nicht machen, er muss mir gegebenenfalls geschenkt werden. Aber Jesus sagt hier noch etwas anderes. Lasst euch nicht entmutigen. Seid kühn und mutig. Mit anderen Worten, werdet aktiv, setzt euch ein, wagt etwas, übt praktisches Vertrauen. Für mich bedeutet das, und deshalb bin ich so dankbar, dass wir auch praktisch uns für Menschen einsetzen. Und wir haben doch seit einigen Jahren auch die Gelegenheit, auch in unserer Gemeinde Menschen zu begleiten, die aus ihrer Heimat weggehen mussten, weil sie politisch, religiös verfolgt wurden und einfach aus diesen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Nicht, weil sie dachten, es wäre so schön, mal woanders zu sein. Weil es ist viel schwieriger, in einen anderen Kulturkreis zu gehen und sich dort zurechtzufinden. Ich habe mir mal vorgestellt, wie würde es mir gehen, wenn ich hier weg müsste und wäre plötzlich im Iran und würde dort dann von der christlichen Gemeinde aufgenommen werden und hier wäre irgendwie ein totalitäres Regime und ich müsste dann Farsi lernen und dort die Essgewohnheiten lernen und wie man höflich ist zueinander und Unhöflichkeit zu vermeiden. Ihr lacht jetzt. Wie mir das gehen würde, ich sitze dann, verstehe immer gar nicht, was die da alles reden. Also das ist ein hartes Brot und mein Respekt auch vor den Menschen und Geschwistern, die jetzt einige Jahre jetzt hier auch aushalten, ringen und dass ihr schon so weit gekommen seid, wie ihr gekommen seid. Und ich möchte euch wirklich meinen Respekt ausdrücken. Und ja, es gibt viele Dinge, es gibt Gerichtsverhandlungen, wo wir mitgehen können. Es gibt so viele Fragen des alltäglichen Lebens, wo wirklich Hilfe da ist und wir haben einen tollen Mitarbeiterkreis. Aber ich glaube, wir können immer wieder auch noch mehr Menschen brauchen, die sich wirklich einsetzen. Weil wir leben auf einer Insel der Seligen hier. Aber die Not in der Welt ist so groß. Werdet aktiv, habt Mut, setzt euch ein. Und ich möchte ein Beispiel noch bringen, das eigentlich erstmal auf Anhieb vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Ich lese immer gerne wieder Zeitungsartikel, also Frankfurter Allgemeine Zeitung oder andere renommierte Zeitungen. Und es gibt so Apps auch, da kann man umsonst diese Artikel lesen. Und ich habe sehr lange immer umsonst die tollen Artikel gelesen und habe mir gedacht, wovon leben eigentlich diese ganzen Redakteure, wovon wird das eigentlich alles bezahlt, wenn ich das immer alles umsonst mache? Ne? Geiz ist ja, wissen wir, irgendwie toll. Und dann hat mein Gewissen geschlagen, hat gesagt, ja, warum machst du das eigentlich, warum zahlst du nicht auch mal was dafür? Und dann habe ich mich gefragt, ist das vielleicht auch der Heilige Geist, spricht der auch zu solchen Sachen? Ich möchte Meinungsfreiheit, ich möchte mich gut informieren, aber nichts dafür bezahlen oder möglichst wenig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich abonniere jetzt einfach mal so ein Digital-Abo, weiß ich nicht, kostet 50 Euro, ist nicht wenig, ist viel Geld im Monat. Und ich lasse das mal jetzt mal ein paar Monate laufen. Auch wenn ich gar nicht jeden Tag dazu komme, das zu lesen. Aber wir wollen doch eine freie Presse, wir wollen doch Meinungsfreiheit, wir müssen auch was dafür bezahlen. Also das ist so vielleicht ein Beispiel, was euch jetzt ein bisschen befremdet, weil es jetzt nicht unmittelbar damit zu sagen, aber mittelbar. Es hat was damit zu tun. Wir müssen für das, was uns wert ist, müssen wir auch etwas bezahlen und auch etwas investieren. Und so bin ich auch dankbar für diese Arbeit von Open Doors. Aber das geschieht ja auch nicht zum Nulltarif. Da gibt es ein wachsender Mitarbeiterstab, Menschen, die recherchieren müssen, die müssen den ganzen Webauftritt machen, die Kontakte und so weiter und so fort. Da entstehen auch hohe Kosten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns daran beteiligen. Wir selber sind ja in der, Gott sei Dank, in der Situation, dass wir nicht so aktuell in der Meinungsfreiheit eingeschränkt sind. Wir können unseren Glauben ausüben, aber wir haben so viele Ressourcen, dass wir sie auch einsetzen. Bin ich dem bereit, den Preis für meine Werte zu bezahlen? Also habt Mut, seid kühn, setzt euch ein. Schließlich und endlich möchte ich noch den nächsten Abschnitt euch vorlesen aus dem Johannesevangelium. Jetzt kommt Johannes 17, direkt im Anschluss an 16,33, die Einleitung zum sogenannten hohen priesterlichen Gebet, wo uns geschildert wird, dass Jesus zu Gott, dem Vater, betet und für seine Jünger eintritt, für uns eintritt, für die Jünger in aller Welt. Und er fängt damit an mit den Worten. Nach diesen Worten heißt es, sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und letztlich geht es ja darum, um den Glauben und um das Bekenntnis zum ewigen Gott und um das ewige Leben, dass Gott erkennbar und erfahrbar wird durch den Glauben an Jesus Christus. Dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dieses Bekenntnis. Es hat einen unglaublichen Wert und ich denke, es ist die Beziehung zu diesem Jesus Christus und der Aufblick zu ihm und die Verbundenheit mit ihm, das ist auch die Quelle des Friedens. Ich habe am letzten Sonntag ja zitiert aus dem Heidelberger Katechismus die Antwort auf die erste Frage und ich möchte es einfach heute nochmal tun. Es ist so ein starkes Bekenntnis, wo es heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist erstmal wichtig, dass ich weiß, wem gehöre ich eigentlich. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das ist die Quelle des Friedens. Eine Gabe Gottes. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde oder wird in herausfordernden Situationen. Ich weiß, dass schon weit geringere Anforderungen mich oft in Aufruhr versetzen und Unruhe. Frieden in der Verfolgung, das ist ein Geschenk Gottes. Gott kann ihn geben. Die Quelle ist in Christus. Danach sollten wir uns in guten Zeiten ausstrecken und wirklich das Fundament bauen. Und was immer wieder wichtig ist, lasst uns beten. Und dazu ermutigt uns auch das nächste Bild. Und ich finde das so wunderbar, dass wir nicht alleine stehen. Gott hat uns zusammengestellt, nicht nur heute hier in unserem Gottesdienst, sondern auch weltweit. Beten Christen, stellen Sie sich zusammen, schließen Sie sich zusammen. Und das ist nicht nur für uns ein Trost, sondern auch für die wir beten. Dass sie wissen, sie sind mit uns verbunden und wir sind mit ihnen verbunden und wir vergessen sie nicht, genauso wenig wie Jesus Christus uns vergisst, der für uns eintritt beim Vater. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns eintrittst. Du bist für uns. Du bist für uns in diese Welt gekommen. Du bist für uns gestorben. Du bist für uns auferstanden. Und du bist für uns aufgefahren zu Rechten Gottes des Vaters und vertrittst uns. Und du wirst auch für uns und für diese Welt wiederkommen und deine Herrschaft aufrichten und alle Tränen trocknen. Und wir gehen dieser Zukunft entgegen. Und wir danken dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen und wir bitten dich wirklich für unsere Schwestern und Brüder, für die Männer, Frauen und Kinder in Not und in Verfolgung, dass du ihnen hilfst und dass du uns auch zeigst, Herr, was wir für sie tun können. Und wir bitten dich, dass du deine Herrschaft aufrichtest. Amen.